Ja, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zum freien Gespräch mit Wolfgang Herles für den Sandwirt Televisor. Wir sprechen heute über das neue Buch von Wolfgang Herles, Mehr Anarchie, die Herrschaften, eine Anstiftung. Klar, Wolfgang Herles hat natürlich eine langjährige Erfahrung in verschiedensten Medien, hat sich ja auch da sehr häufig auch wissenschaftlich zu geäußert, gerade sein Buch auch, Die Gefallsüchtigen gegen den Konformismus in den Medien, ja da auch eine sehr, sehr klare Analyse über die Ausartungserscheinungen auch in den öffentlich-rechtlichen Medien auch geliefert, mit auch sehr konkreten Vorschlägen, wie zum Beispiel der Abschaffung der Mediengebühren und die Ersetzung durch eher steuerfinanzierte Modelle. Also ein sehr, sehr kritischer Blick eines Insiders, der eben lange, lange Jahre auch bei und für den ZDF arbeitete. Gab es eigentlich Ihrer Erfahrung nach in den deutschen, sagen wir mal, Massenmedien oder Mainstream-Medien irgendwo einen Kipppunkt, wo Sie sagen können, das ist der Moment, da hört es auf, das zu sein, was es eigentlich hätte sein sollen, nämlich öffentlich-rechtliche Qualitätsmedien? Gab es den Moment, wo es zu einem systemlastigen, bloßen Unterhaltungs- und systembestätigenden Medium wurde? Ist das die Kohl-Ära? Oder?
Ja, so einen Kipppunkt gab es tatsächlich und das ist eigentlich ziemlich absurd. Es wurde das private Fernsehen plötzlich gegründet, war plötzlich da. Ich hatte mir ja durch die neue Konkurrenz erhofft, dass wir unsere Besonderheit beim Öffentlich-Rechtlichen dadurch stärken. Ja? Also weniger Unterhaltung, die eher den anderen unterlassen, mehr Programmauftrag. Passiert ist genau das Gegenteil. Wir haben versucht, uns den Privaten so schnell wie möglich anzupassen. Ja? Aber das hat noch einen anderen Grund, einen politischen. Das ist interessant. Es gab früher, zu Monopolzeiten, als höchstes Dogma die Ausgewogenheit. Ausgewogenheit hieß nicht, wie heute, Mainstream, 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 sondern da waren Linke, da waren Rechte, da waren welche in der Mitte, da waren ganz Linke und ganz Rechte. Da gab es den Rotfunk und den Schwarzfunk. Nur unter dem Strich musste das ungefähr ausgewogen sein. Es gab linke Magazine, rechte Magazine. Es war viel lebendiger, viel vielfältiger. Und in dem Moment, wo dann plötzlich nur noch die Einschaltquote zählte, in dem neuen Konkurrenzdenken mit den Privaten, wurde die Ausgewogenheit geopfert zugunsten der Quote. Dann musste nicht mehr diskutiert werden über Qualität, nicht mehr diskutiert werden über Programmauftrag. Da wurden einem nur noch Zahlen um den Kopf geworfen. Die Sendung hat so und so viele Zuschauer, so und so viel Marktanteil. Dann kann sie nicht schlecht gewesen sein. Sie kann grottenschlecht gewesen sein, aber die Quote war gut. Ja. Und war die Quote schlecht, dann konnte sie so gut gewesen sein wie nur irgendetwas. Aber sie war dann einfach nicht mehr tragbar. Quote, Quote, Quote. Die Quote war der Gesslerhut, den man am Morgen grüßen musste, wenn man zur Arbeit fuhr. Ja. Das ist etwas, was man jetzt unter dem, wenn man sieht, was daraus geworden wurde, welche unsägliche Rolle die öffentlich-rechtlichen Medien heute im Sinne einer Regierungspropaganda spielen, schon eine sehr bedenkliche Entwicklung. Früher sprach man von der Schweigespirale Nölle Neumann, die Theorie, dass sich der Mainstream ohnehin immer durchsetzt, weil die eine abweichende Meinung haben, sich nicht trauen, die lieber schweigen. Ja, wir haben jetzt dann eine Seichtigkeitsspirale gehabt und es stellt sich heraus, die hat mit der Schweigespirale sehr viel zu tun. Das ist eine parallele Entwicklung.
Mhm. Das finde ich sehr interessant, aber es fußt natürlich vor allen Dingen auf der Bewertung der Qualitätsveränderung der öffentlich-rechtlichen Medien, der Wettbewerb eben mit den Privaten, gewisse Verseichtung oder Verflachung der Medien. Es sagt natürlich noch wenig aus über die Bereitschaft, das politische System zu stützen und vor allen Dingen diese Tendenz eigentlich vor allen Dingen der öffentlich-rechtlichen, aber nicht nur, Medien ganz letztlich von grünen Journalisten und Volontären und so weiter durchsetzt zu sein. Und ich meine, man hat ja doch in Deutschland diese eigentlich paradoxe Entwicklung, dass die meisten Intendantenstellen ja lange Jahre trotzdem immer noch von CDU-Leuten besetzt wurden, während unten drunter eigentlich dieser Marsch durch die Institutionen stattgefunden hat. Wie konnte es kommen, dass ein System, das doch eigentlich so, dem man eine gewisse Politisierung ja auch zu Recht vorgeworfen hatte, sollte ja auch politisiert sein, um eben verschiedene Stimmen auch zu Worte kommen zu lassen, aber ab wann hat es denn aufgehört? Weil mittlerweile hat man ja den Eindruck, dass, ob das jetzt ZDF, ARD oder was auch immer, ist eigentlich so ziemlich sämtliche Journalisten, die zu Wort kommen, eigentlich grün-links wählen würden. Ja. Wie ist das gekommen?
Ja, das ist schon interessant. War zuerst die Henne oder das Ei? Gab es zuerst die Frau Merkel oder zuerst diese seltsame Entwicklung? Weil unter Frau Merkel waren ja die Parteiunterschiede dann plötzlich verschwunden. Die CDU war plötzlich grün. Alle waren irgendwie grün. Diese Aufhebung aller Gegensätze hängt natürlich auch zusammen, jetzt mal im globalen Maßstab gesprochen, 89, 90, Ende der polarisierten Welt, Ende der Ideologien, wie wir sie verstanden, links, rechts, Kommunismus, Marktwirtschaft, das wurde alles eingeebnet und so kam da auch durch die Hintertür eine neue Ideologie, die man als solche noch gar nicht begriffen hat. Man dachte ja nicht, als die Grünen kamen, das ist jetzt eine neue Religion, ja, sondern es war erstmal dieses Ost-West-Denken weg, dieses Links-Rechts-Denken weg und darüber waren alle froh. Aber daraus ist eine Suppe geworden, ja, eine langweilige Mehlsuppe, in der alles gleich schmeckt. Und woher das kommt? Ja, natürlich, wer heute Intendant ist, der stammt aus der Merkel-Ära. Der kann mit einem CDU-Parteibuch Intendant geworden sein, mit einer linken Gesinnung. Ja, so ist das gewesen. Und dann kommt natürlich noch was dazu. Als ich Journalist wurde vor ziemlich langer Zeit, in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, da wurde man Journalist, weil man grundsätzlich Skeptiker von Beruf war. Heute ist ein Skeptiker was ganz was Schlimmes, ein Klimaskeptiker, ein Impfskeptiker. Nein, damals musste man Skeptiker sein, wenn man ein Journalist sein wollte. Man musste auch sich als Kritiker, als sozusagen als Institution der Kritik verstehen gegenüber allem, was Regierung war, und zwar egal, wer an der Regierung war. So haben wir unseren Beruf gelernt damals. Heute ist es das Gegenteil. Heute fing auch unter Merkel an und hat sich dann fortgesetzt. Die meisten Mainstream-Journalisten stehen fest auf der Seite der Regierung. Es ist klar, dass dieser Beruf eher kritische Geister anlockt. Leute, die lieber viel Geld verdienen wollen, werden Betriebswirte. Leute, die mehr bewirken wollen, die nützlich sein wollen, werden Arzt. Ja. Leute, die sich nur selbst verwirklichen wollen und mitmischen wollen und eine freche Schnauze haben, die werden eher Journalisten. Deswegen wundert es mich tatsächlich, dass sich genau diese Gruppe, die eigentlich die Kritik im Blut haben sollte, dass sie sich so ganz auf die Seite der Herrschenden stellen.
Es ist natürlich auch eine Entwicklung, dass eben diese, sagen wir mal, kritische oder skeptische Grundhaltung zwar vielleicht nicht mehr innenpolitisch zu tragen kommt, aber sich gewissermaßen verlagert hat. Also, dass eben viele Journalisten zwar nicht regierungskritisch sind, aber eben ihre Tendenz zu Kritik, zu Skepsis, zur Analyse eben gegen Regierungskritiker wenden. Also so eine Verlagerung von der objektiven Seite, der alles gewissermaßen gleich ist, zur Verteidigung des jeweiligen Systems. Mich schockiert zum Beispiel jedes Mal, ich mache das manchmal, wenn ich mir mal alte Tagesschauen aus den 80ern oder sowas anschaue, wenn ich sehe, wie wirklich, oder aus den 70ern, wie in einem Moment, wo wirklich diese ideologische Konfrontation ja auch mit dem Kommunismus, mit einem menschenverachtenden, totalitären, auf Gewalt, auf Konzentrationslagern, auf Zensur und so weiter beruhenden System ja nun an seinem Höhepunkt war, zu sehen, wie innerhalb der deutschen Medien man sich um äußerste Sachlichkeit bemühte. Man berichtet die Ereignisse zum x-ten Parteitag der Kommunistischen Partei in der Sowjetunion und überlässt dem Zuhörer gewissermaßen die Analyse. Man würde nicht bei jedem Satz irgendwie angeblich, menschenfeindlich, unwürdig oder was auch immer einflechten. Wenn ich das vergleiche mit der heutigen deutschen Medienberichterstattung selbst über innerparteiliche, innenpolitische oder andere Ereignisse, wo es um Feindbilder geht, die nun erheblich auf einer ganz anderen Ebene stehen als damals die Sowjetunion, sehe ich da auf einmal eine Werbe und eine Kritik und eine Aggressivität, die man in den 80ern gar nicht hatte. Also sehr erstaunlich eigentlich zu sehen, wie sich dieses Gefühl gewandelt hat.
Mitsamt der Wokeness, die dann dazukommt. Vor ein paar Tagen hat ein Islamist in Frankreich jemanden erstochen, im deutschen Fernsehen, ohne jede weitere Erklärung, wurde der Mann als in Frankreich geborener Franzose bezeichnet. Das war nur noch lächerlich, ja, um möglichst einen weiten Umweg zu machen. Und das, was sowieso jeder wusste, dass der Mann, der Messerstecher, ein Al-Akbar rufend zum Mörder wurde aus Gründen, die nichts damit zu tun haben, dass er ein in Frankreich geborener Franzose ist.
Ja. Naja, wir arbeiten es natürlich alle sehr häufig auch an den klassischen Massenmedien ab, zu Recht, weil es ja mittlerweile auch wirklich surreal wird, was einem geboten wird. Man müsste sich natürlich auch die Frage stellen, hat das eigentlich überhaupt noch eine Bedeutung? Ich meine, ZDF, ARD haben ja nun ihren Höhepunkt, wo sozusagen jeder Deutsche abends vor dem Fernseher war und sich das anschaute, längst hinter sich, selbst die großen Printmedien, selbst die FAZ oder viele andere. Wer würde sie noch lesen, wenn sie nicht automatisch angekauft würden von 100.000 Institutionen, bei denen sie wahrscheinlich auch eher in Wartesälen rumliegen, als tatsächlich gelesen zu werden? Schreiben wir vielleicht nicht auch den klassischen Massenmedien eine Bedeutung zu, die sie eigentlich faktisch gar nicht mehr haben?
Das stimmt. Aber ob das die Demokratie weiterbringt, ob das gut ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Gut, wir haben jetzt viele alternative Medien, wir haben viele Blasen, wie man sagt, viele Lager. Aber diese Blasen, diese Lager, die beschäftigen sich nur noch mit sich selbst. Man liest nur noch, was man lesen will. Man hört nur noch, was man hören will. Man schottet sich damit von den anderen Meinungen ab. Also wenn die großen Medien, die öffentlich-rechtlichen vor allem, wenn die überhaupt eine große Funktion in dieser Demokratie hatten, dann doch die, verschiedene Meinungen an einen Tisch zu bringen, einen Austausch stattfinden zu lassen, einander zuzuhören. Also ich meine jetzt nicht das Pädagogisieren, das heute stattfindet. Die wollen alle die Welt retten und die wollen alle, dass wir verzichten und kein Fleisch mehr essen und im Keller nur noch mit Wärmepumpen heizen. Das ist schon okay. Dagegen bin ich. Aber das ist nicht die Aufgabe der Medien. Die Medien haben die Aufgabe, den Diskurs am Laufen zu halten, ohne den eine Demokratie nicht leben kann. Und diese vielen alternativen Medien, die es jetzt Gott sei Dank gibt, die tragen dazu auch nicht bei, sondern die teilen das Land in einzelne Meinungsgebilde. Und dass die nicht wieder zusammenkommen, erschwert sehr die Debatte. Das merke ich übrigens auch. Wenn ich meine Kolumnen schreibe, dann ist das eben wird überwiegend gelesen und gehört von Leuten, die eher in Anführungszeichen rechts sind. Ja. Und jedes Mal, wenn ich schreibe, ich würde die AfD nie im Leben wählen, krieg ich Haue. Ja. Schreiben sofort 100 Leute, warum ich Idiot immer noch nicht kapiert habe, dass die AfD die einzige Partei ist, die anders ist als die anderen und man sie schon deshalb wählen muss. Aber ich bleib dabei. Ich provoziere lieber die eigene Blase, als dass ich nur Zucker gebe. Das ist für mich ist das keine Kommunikation, wenn man den Leuten immer nur sagt, was sie gerne hören wollen.
Ja, da ist ja auch schon das Stichwort so ein bisschen gefallen. Anarchie letztlich, ne? Also Widerständigkeit, Provokation. Ich denke, Demokratie lebt ja nun davon, wenn wir gerade in die Höhe, Hochzeit, wenn man so will, der athenischen Demokratie reinschauen. Das ist natürlich die Zeit von Aristophanes, wo wir nun auch wirklich die attische Komödie an ihrem Höhepunkt haben, bissig gewissermaßen Schläge in alle Richtungen austeilend, unglaublich persönlich und verletzend.
Ja, das ist ja interessant, dass das Theater nicht erfunden wurde, weil man ein Kulturereignis erfinden wollte, sondern weil es ein wesentliches Instrument einer lebendigen Demokratie in Athen war.
Ja, ganz genau. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Danke für Ihre Treue auch zu den Zuhörern des freien Gesprächs hier im Televisor, des Sandwirts. Bleiben Sie dran, klicken Sie sich weiter.